Ja, ich möchte heute mit euch gemeinsam über eine Frage nachdenken, die uns vielleicht manchmal gestellt wird, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber ich denke, dass jeder schon mal mehr oder weniger damit in Berührung kam, dass Menschen sagen, was gibt dir der Glaube an Jesus Christus? Warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du an Jesus Christus? Und das ist eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Und das Wort Gottes gibt uns auf alle Fragen unseres Lebens eine Antwort. Und so ist es immer gut, wenn wir ins Wort Gottes schauen und sehen, ja, warum glauben wir eigentlich an Jesus Christus? Warum brauchen wir ihn? Was gibt uns dieser Glaube an ihn? Und ich möchte heute aus dem Epheserbrief aus Kapitel 2 vier Vergleiche zeigen, die uns zeigen, was wir in Christus wirklich haben und dass es sich lohnt, diesem Herrn nachzufolgen und an ihn zu glauben und dass es das, was wir durch Jesus bekommen, nirgendwo anderswo bekommen können. Lass uns Kapitel 2 lesen, damit wir es im Zusammenhang haben. Epheser Kapitel 2. Dort spricht Paulus: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miteinander miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir merken, dass in diesem Kapitel sehr oft die Worte vorkommen, im Herrn Jesus Christus oder in Jesus Christus. Und so sehen wir in diesem Kapitel 4 Vergleiche, die Paulus uns hier aufzeigt, was wir in Christus haben. Und den ersten Vergleich, den möchte ich überschreiben mit der Überschrift vom Tod zum Leben. Vom Tod zum Leben. Es beginnt bereits in Vers 1 hier und auch in Vers 5 lesen wir es. Paulus ist ja sehr direkt. Die Bibel ist immer sehr direkt. Die Bibel spricht nicht um den heißen Brei herum, sie schmiert uns nicht Honig um das Maul, sondern die Bibel sagt es, wie es wirklich ist in dieser Welt. Und es heißt hier, ihr wart tot, schreibt Paulus an die Epheser. Und in Vers 5 sagt er, wir waren tot. Also Paulus hat sich selbst nicht ausgeklammert. Er sagt, wir alle waren tot. Wir waren tot. Ohne Gott ist ein Mensch tot. Wodurch ist er tot? Es steht ja ganz klar, durch Übertretungen und Sünden. Sünde tötet. Nicht nur jede 10. Sünde tötet, nicht nur Diebstahl tötet, jede Sünde tötet. Die Sünden töten uns. Durch die Sünden sind wir alle tot gewesen. Heute ist es sehr populär zu sagen, na ja, also das ist nur eine Krankheit. Ja, ich tue das, das ist eine Krankheit. Ich bin so veranlagt, sagt man. Ich habe das geerbt. Meine Eltern, die neigten schon immer dazu. Und jetzt mache ich das halt. Jemand sagt vielleicht, ja, die Umstände sind schuld daran. Ich konnte nicht anders handeln. Ja, die haben das getan und ich bin mitgegangen, ist eigentlich nicht meine Schuld. Manche Menschen sagen, ja, meine Kindheit war schwer. Und deshalb tue ich das jetzt. Man versucht sich immer zu rechtfertigen und sagt, na ja, so schlimm ist das Ganze nicht. Es ist nur eine Krankheit, das kann man irgendwie heilen. Nur das Wort Gottes sagt hier ganz klar, das ist nicht eine Krankheit, das ist der Tod. Und der Unterschied ist ganz einfach. Ein verlorener Sünder, der ohne Gott lebt, er braucht nicht einen Arzt. Er braucht etwas anderes, er braucht Leben. Und wenn wir uns einfach in unseren Alltag hineinschauen, wenn dir der Zahn wehtut, wo gehst du dann hin? Zum Zahnarzt. Warum geht ihr denn nicht zum Augenarzt? Wenn ihr ein Problem mit den Augen habt, dann geht ihr nicht zum Kardiologen. Da geht ihr hin, wenn mit dem Herz etwas nicht stimmt. Ja? Also interessanterweise gehen wir in unserem Alltag, wenn es irgendwo wehtut, zu dem Arzt, der sich mit dieser Sache auskennt. Das Interessante ist, dass wir, wenn wir mit der Sünde zu tun haben, anstatt zu Gott zu gehen, irgendwo hingehen und irgendwelche Wege gehen. Und ein Mensch, der tot ist, er braucht keinen Arzt mehr. Jemand, der gestorben ist, ihm hilft ein Chirurge nicht mehr, auch ein Augenarzt nicht, auch ein Zahnarzt kann ihm nicht mehr helfen. Diese Person hat kein Leben mehr in sich. Und so beschreibt die Bibel einen Menschen, der ohne Gott lebt. Er ist tot. Und dieser Tote, das Einzige, was ihm helfen kann, ist nicht eine Operation, auch nicht mehr irgendeine Tablette. Das Einzige, was ihm leben oder helfen kann, ist, wenn ihm jemand das Leben gibt. Und dazu sind wir auf dieser Erde nicht in der Lage. Der Einzige, der diesen Toten wieder zum Leben erwecken kann, ist der Herr Jesus. Und deshalb kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt und starb für die Sünder, damit diese Sünder durch den Glauben Leben empfangen, damit sie wieder leben können. Und ja, die Bibel, wie ich sagte, sehr direkt, sie sagt hier in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle unser Leben. Es ist wirklich ohne Ausnahme. Es gibt sozusagen keinen Ausweg. Niemand von uns kann sagen, ich bin besser als mein Nachbar. Aber genau das sehen wir immer wieder. Wenn wir hinausgehen Alle 2 Wochen gehen wir als Gemeinde an Bahnhöfe und sprechen dort mit alkohol- und drogenabhängigen Menschen. Und wisst ihr, das ist immer das Gleiche. Du sprichst mit einem Menschen, der alkoholabhängig ist, und er sagt, ja, ich bin doch nicht so schlimm wie dieser Drogenabhängige da. Ja, er zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, ich bin doch nicht drogenabhängig. Dann gehst du 2 Minuten später zu diesem Menschen, der sagt, ja, das stimmt, ich habe ein Drogenproblem, aber ich bin nicht so wie dieser Alkoholabhängige. Und so merken wir schauen weg von unserem eigentlichen Problem, aber die Bibel sagt, wir alle lebten einst auf diese Weise und wir alle würden in die Hölle kommen, wir würden alle diesen ewigen Tod erleben, wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre. Und eben vom Tod zum Leben bringt uns der Glaube an Jesus Christus. Als Christus noch in dieser Welt war, dann spricht er in Johannes 8 interessante Verse. Johannes 5, Vers 24 und 25. Dort sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Und da merken wir, die Bibel spricht immer wieder vom Tod und vom Leben und wie man vom Tod zum Leben kommen kann. Und es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Und der Herr Jesus sagt hier, diese Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie werden leben. Und ich bin überzeugt, er meinte hier nicht nur Lazarus, den er von den Toten auferweckte, sondern er, wie er hier sagt, wer das Wort hört und dem glaubt, der wird das ewige Leben haben. Und dafür sind wir auch die Zeugen, dass das Wort Gottes sich wirklich bewahrheitet hat. Jeder, der heute hier im Raum ist, dem die Sünden vergeben worden sind, er ist zum Leben, zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Das konnte weder Buddha sagen, noch Mohammed, noch wie sie alle hießen, Karl Marx auch nicht. Es steht sehr wohl in Moskau noch ein riesiger grauer Stein und da steht drauf, die Lehre des Karl Marx ist die Wahrheit, weil sie stimmt, hat Lenin gesagt. Ja, du schaust dir diesen Stein an und du sagst, was für ein schwaches Argument. Weil Marx das sagte, deshalb ist es Wahrheit. Ja, ihr könnt darüber gehen, könnt euch die Zerstörung anschauen und du merkst, ja, es ist eben nicht die Wahrheit. Aber Jesus Christus bringt das Leben. Also, warum oder was gibt uns der Glaube an Jesus Christus? Wir kommen vom Tod zum Leben. Das allein wäre Grund genug, an ihn zu glauben. Ein zweiter Grund, warum wir an Christus glauben, warum wir an Gott glauben und was uns dieser Glaube gibt, ein zweiter Vergleich ist, den könnte man benennen, von der Sklaverei in die Freiheit. Von der Sklaverei in die Freiheit. Ein verlorener Mensch, ein Mensch, der ohne Gott lebt, ist ein Sklave. Er ist nicht frei. Und das sagt dieser Text uns hier in Epheser 2. Er sagt, ihr lebtet in euren Übertretungen, Vers 2, nach dem Lauf dieser Welt. So wie die ganze Welt lebt, so habt ihr alle auch gelebt. So haben wir alle gelebt. Ihr kennt vielleicht das Bild von diesen Lemmingen, diese Mäuse, die oben da im Norden leben. Die laufen alle irgendwo hin und stürzen alle über den Abgrund und sie laufen. Alle laufen in die gleiche Richtung, alle laufen in diesen Abgrund. Und in der Sowjetunion gab es dieses Wort, «Общественное мнение» nannte man das. Das ist die Meinung der Gesellschaft. Und wehe, du hast dich nicht der Meinung der Gesellschaft unterordnet. Dann warst du irgendwie ein Außerirdischer. Dann warst du irgendwie außer der Reihe. Und das Wort Gottes sagt aber, du bist nicht frei. Wenn du ohne Gott lebst, dann bist du ein Sklave der Gesellschaft. Du tust das, was alle tun. Was tun alle ohne Gott? Sündigen. So einfach ist das. Aber es geht noch weiter. Hier steht, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es gibt einen Widersacher Gottes, und das ist der Satan, das ist der Teufel. Er wirkt jetzt in den Söhnen des Ungehorsams. Man tut das, was dieser Widersacher macht. Er verführt zur Sünde und man tut diese Sünde. Und auch das hören wir immer wieder. Ich habe eben schon diese Alkohol- und Drogenabhängigen angesprochen. Sehr oft sagen diese Jungs und Mädels, ich will das nicht, aber ich kann nicht anders, ich muss es tun. Er ist Sklave. Und jeder von uns, wenn wir ohne Gott leben, es muss nicht sein, dass wir drogenabhängig sind, es kann sein, dass jemand neidisch ist, jemand ist stolz, jemand ist habgierig, jemand übertreibt vielleicht ein wenig. Ja? Das sind genau solche Sünden, wie auch vielleicht die Drogenabhängigkeit. Und dann merken wir in Vers 3, wir sind nicht nur Sklaven der Gesellschaft oder des Satans, sondern wir sind Sklaven von uns selbst. In den Begierden unseres Fleisches lebten wir, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Oft meinen wir, jemand ist mein Feind. Nur der größte Feind von mir bin ich selbst. Ich selbst bin mein Feind. Ich habe irgendwelche sündigen Gedanken. Ich tue sie. Oft bin ich ein Kind des Zorns. Das sind wir alles ohne Christus. Wir sind Sklaven. Und ein Sklave, er ist nicht frei. Ein Sklave, wenn er morgens aufsteht, gehört er seinem Herrn. Er muss das tun, was sein Herr sagt. Er muss arbeiten, er muss dies tun, er muss das tun. Ein Sklave verdient kein Geld. Er arbeitet unentgeltlich und somit ist er nicht in der Lage, sich selbst frei zu kaufen. Und genau das passiert uns als Menschen, wenn wir ohne Gott leben und die Sklaven der Welt, des Fleisches und des Teufels sind. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst von dieser Sklaverei zu befreien. Und der Einzige, der uns befreien kann, ist wieder nur der Herr Jesus Christus. Noch eine Bibelstelle, auch aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 8, Vers 34. Dort spricht Jesus mit den Hohepriestern, Pharisäern aus dem Volk der Juden, und er sagt zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde oder ein Sklave der Sünde. Vorher, in den Versen vorher, sagt er zu ihnen, ihr seid Sklaven, und dann sagen sie, wir? Wir sind freie Menschen. Wir waren noch nie Sklaven. Als ich das gelesen habe zum ersten Mal, ist mir das schon aufgefallen. Ich habe gedacht, Moment, das Volk Israel feiert doch jedes Jahr das Passafest. Die Erlösung, die Befreiung von der Sklaverei in Ägypten. Dann sagen sie, wir waren noch nie Sklaven. Das passt, da passt doch was nicht. Und selbst in diesem Augenblick, als sie es zu Jesus Christus sagen, waren sie Sklaven der Römer. Aber sie sehen es nicht. Und das zeigt, wir Menschen, wenn wir ohne Gott leben, sind wir verblendet. Wir sehen nicht das, was da ist. Und Gott muss uns darauf hinweisen. Und Jesus sagt hier, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave. Vielleicht ist das ein hartes Wort, aber es ist die Wahrheit. Und die einzige Freiheit, die wir bekommen können, oder der einzige, der uns befreien kann, ist der Herr Jesus. Das lesen wir auch unter anderem im Brief an die Galater in Kapitel 1, Vers 4. Ich lese noch Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Gott will Menschen retten, er wollte es und er will es heute noch, und er sandte seinen Sohn, und Jesus Christus musste sich selbst geben. Es gab keinen anderen Weg, damit er uns herausrette, herausreißt aus dieser Sklaverei. Auch das ist ein Grund für uns, ihn jeden Tag zu danken. Nicht nur, dass wir vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, sondern auch von der Sklaverei zur Freiheit. Und sehr oft machen wir einen ganz großen Fehler. Wir Menschen machen einen großen Fehler. Wir vertauschen Freiheit mit Unabhängigkeit. Das hört sich sehr ähnlich an. Freiheit und Unabhängigkeit. Es scheint das Gleiche zu sein, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Freiheit und Unabhängigkeit. Am besten kann man das an einem Beispiel klar machen. Ihr lebt ja hier in der Nähe der schönen Berge und ich weiß nicht, ob jemand von euch gerne in die Berge klettern geht. Es gibt Menschen, die gerne klettern gehen. Und ich bin in Kirgisistan geboren, da sind die Berge auch bis 7000 Meter hoch. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich so in die Nähe der Alpen komme, das ist für mich Heimat. Und es gibt Menschen, die machen solche extreme Klettertouren, wo sie wirklich ja, die Felswände hochklettern. Und sehr oft sind sie nicht allein. Meistens sind sie zu zweit. Zu zweit, zu dritt sind sie unterwegs. Der eine klettert und der andere sichert ihn. Und wir können uns das so vorstellen. Wir nehmen das jetzt mal an. Ich nehme jetzt den Philipp als Beispiel und mich. Der Philipp steht hier oben und ich bin irgendwo hier unten auf dieser Felswand und ich versuche hier hochzuklettern. Und er hält das Seil fest, an dem ich gesichert bin. Solange Philipp das Seil hält und mal rechts, mal links, mal ein bisschen nachzieht oder loslässt, solange er das Seil hält, bin ich abhängig von ihm. Ich bin nicht unabhängig, ich bin von ihm abhängig. Aber ich bin frei. Solange er mich da hält, ich kann mich komplett loslassen und ich würde an diesem Seil hängen und ich weiß, es ist jemand oben, er hält das Seil. Ich bin sicher, ich bin frei. Ich könnte mich auch nach links bewegen, nach rechts bewegen, wie auch immer. Und dann kommt mir plötzlich ein verrückter Gedanke. Ich hole ein Messer raus oder eine Schere oder was auch immer und sage, Mensch, immer bin ich von diesem Philipp da oben abhängig. Ja, ich will Unabhängigkeit. Ich will Freiheit. Und ich schneide das Seil durch. Und in dem Moment, wo ich das Seil durchschneide, bin ich wirklich unabhängig. Niemand hat mir mehr was zu sagen. Ich kann machen, was ich will. Echt? Nein, in dem Moment, wo ich dieses Seil durchtrenne, verliere ich meine Freiheit. Wenn ich dann einen Schritt nach links tue, stürze ich ab. Ein Schritt nach rechts und ich stürze ab. Ich kann mich nicht mehr einfach in der Luft hängend bewegen. Nichts hält mich mehr. Ich bin unabhängig, aber ich bin nicht mehr frei. Und genau das machen wir Menschen in Bezug auf Gott. Wir sagen, ich will Unabhängigkeit und dabei verlieren wir die Freiheit. Echte Freiheit haben wir nur, wenn wir abhängig sind von Gott in allen Lebensbereichen. Und diese Abhängigkeit von Gott, das ist kein Zwang. Es ist unser Schutz. Es ist unsere Freiheit. Also, der Glaube an Gott gibt uns Freiheit von der Sklaverei. Das Dritte, was wir hier im Epheser 2 auch sehen, ist eine auch ganz interessante Sache. Und die hat einen Zusammenhang zu dem ersten Vergleich vom Tod zum Leben. Und ich würde das so bezeichnen, vom Grab auf den Thron. Es ist normal, dass ein Mensch, der verstirbt, sein normaler Platz ist in einem Grab, in einem Sarg und der Sarg ist in einem Grab. Das ist eigentlich die Normalität. Niemand von uns stellt sich einen Sarg ins Wohnzimmer, in die Küche oder ins Schlafzimmer und dann steht er da 30 Jahre. Das machen wir nicht. Es gibt einen bestimmten Platz, wo dieser Sarg, dieser verstorbene Mensch hingehört. Das ist der Friedhof. Nun, der Friedhof ist eigentlich ein schöner Ort. Es ist so still dort, die Vögel zwitschern, die Blümchen blühen. So ein schöner Ort, oder? Keiner schreit, keiner geht auf die Nerven. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch möchte ab morgen umziehen auf den Friedhof nach nebenan hier? Gibt es hier jemand, der gerne umziehen möchte? Nein? Aber warum nicht? Ist doch ein schöner Ort. Es ist nicht der Platz für einen Lebenden. Das ist der Grund. Der Platz für einen Lebenden ist nicht auf dem Friedhof. Und wir haben vorhin gesagt, ein Mensch, der ohne Gott lebt, ist tot und sein Platz ist tatsächlich auf dem Friedhof. Gott gibt uns Leben, damit wir nicht weiter auf dem Friedhof leben. Ein Mensch, der von Gott begnadigt worden ist, dem die Sünden vergeben sind, er soll nicht weiter dort auf dem Friedhof leben. Er lebt unter den Lebenden. Und die Frage ist, wo lebt er? Ich habe eben gesagt, nicht mehr im Grab, sondern auf dem Thron. Wie komme ich da drauf? Vers 6 in Epheser 2 steht, und Gott hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wo ist Christus? Im Himmel. In Kapitel 1 lesen wir in Vers 20, dass Christus, als er von Gott, dem Vater, aus den Toten auferweckt wurde, hat Gott, der Vater, ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Also Christus ist zur Rechten des Vaters. Gott sitzt auf dem Thron und wenn Christus zur Rechten des Vaters ist, dann sitzt er auch auf dem Thron. Und dafür haben wir einen Beleg in der Bibel in Offenbarung 3, Vers 21. Dort spricht Christus, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und da merken wir auf einmal einen riesigen Unterschied. Jeder von uns war schon im Grab. Und Christus erweckt uns zum Leben und versetzt uns aus dem Grab auf den Thron. Und ich finde, das ist ein sehr großer Kontrast. Als Kinder wollten wir manchmal Prinzen sein oder Prinzessinnen. Manchmal wollen wir den Kaiser spielen, den Kaiser von China oder wen auch immer. Wenn schon nicht auf der Arbeit, dann wenigstens zu Hause. Manchmal wollen wir das, aber niemand von uns ist dieser Prinz. In Wirklichkeit, ohne Gott, sind wir im Grab. Durch Christus werden wir versetzt in ein ganz anderes Leben und, wie es hier steht, versetzt auf den Thron. Ein riesiges Versprechen. Wer bin ich? Wer sind wir, dass Gott sagt, dass Christus sagt, ich werde dir geben, auf dem Thron zu sitzen? Das ist gewaltig. Das ist so groß. Ja, es gehört dazu. Er sagt ja, wer überwindet. Es kostet einen Kampf. Und ihr sagt vielleicht ganz berechtigt, ja, aber in dieser Welt, ich fühle mich irgendwie nicht so, als ob ich auf einem Thron sitze. In diesem Leben habe ich irgendwelche Nachteile. Es gibt Leid, es gibt Schmerzen, vielleicht spottet jemand über mich, ich merke irgendwie nicht, dass ich auf dem Thron sitze. Vielleicht wirst du als Christ verspottet, vielleicht wirst du ungerecht behandelt, ich weiß es nicht. Ja, es ist so. Aber wenn wir uns erinnern, wie kam Christus wieder auf diesen Thron? Welchen Weg musste unser Herr gehen? Er hätte auf dem Thron bleiben können. Niemand hat ihn gezwungen, in diese Welt zu kommen. Der Weg zurück auf den Thron ging über Golgatha. Über Spott, über Hohn. Er wurde angespuckt. Mir hat noch niemand ins Gesicht gespuckt. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Aber ich kann mir vorstellen, das ist sehr erniedrigend. Aber der Herr hat das alles getragen. Er wurde geschlagen, er wurde gekreuzigt. Sein Weg zurück auf den Thron ging durchs Leid. Ja, unser Weg heißt auch Leid, heißt auch Überwinden. Aber an dieser Stelle haben wir einen sehr großen Trost durch unseren Herrn Jesus. Nämlich jedes Mal, wenn wir in der Schrift lesen, wo der Herr Jesus jetzt ist, dann lesen wir immer, er ist zur Rechten Gottes, er ist auf dem Thron, er sitzt dort neben seinem Vater. Und es gibt eine Bibelstelle, die sagt, der Herr steht. Eine Bibelstelle. Der Herr Jesus steht. Und diese Bibelstelle finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 7, als Stephanus dort vor dem Volk spricht und dann gesteinigt wird. Dann lesen wir in Vers 56, Apostelgeschichte 7, Vers 56, da spricht Stephanus: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen, das ist Jesus Christus, zur Rechten Gottes stehen. Wenn Gottes Kinder leiden in dieser Welt, ist das für Gott nicht gleichgültig. Jesus Christus steht auf. Er steht auf. Er steht da. Er setzt sich ein für dich und für mich, für uns. Welch ein großes Vorrecht. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Präsident, ein Bundeskanzler irgendwie aufgestanden ist. Ja, ich bin noch nie in seine Gegenwart gekommen. Er hat noch nicht wirklich Zeit gehabt für mich. Aber wir haben einen Gott, der jeden Tag Zeit hat für jeden von uns, der aufsteht. Wie viel mehr sollten wir aus Dankbarkeit, aus Liebe auch aufstehen für unseren Herrn Jesus, aufstehen für ihn. Das gibt uns der Glaube an Jesus Christus. Und das Letzte, was ich hier ansprechen möchte, der letzte Vergleich, den haben wir gelesen ab den Versen 12 oder 11. Da haben wir weiter gelesen: Ein Leben ohne Gott bedeutet ausgeschlossen sein von der Bürgerschaft Israels, fremd der Bündnisse, alle Verheißungen, die in der Bibel sind, gelten nicht für einen Mensch, der ohne Gott lebt. Und er sagt hier: Ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Wir waren getrennt, getrennt von Gott. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann in dieser Welt, ohne Gott in der Welt zu sein, ohne Hoffnung, fremd der Bündnisse, fremd der Verheißungen, ausgeschlossen von der Bürgerschaft. Wie oft gibt es eine Mauer? Wir kennen alle die Berliner Mauer. Die Chinesen haben eine Mauer gebaut zwischen China und der Mongolei, weil sie Angst hatten. Menschen, Bauern bauen Mauern. Wie viele Mauern gibt es zwischen uns und vielleicht den Nachbarn, zwischen den Arbeitskollegen, zwischen den Kindern und den Eltern und andersherum? Es gibt so viele Mauern, die zwischen uns stehen. Die größte Mauer steht zwischen dem Menschen und Gott. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Tempel in Jerusalem. Da gab es das Allerheiligste und es gab einen Vorhang. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein. Nur ein Mensch konnte dort hinein, um ein Opfer zu bringen für die Sünden des Volkes. Als Christus am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang. Und nun kann jeder Zutritt haben zu Gott. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Und wenn unsere Beziehung mit Gott wieder in Ordnung kommt, wenn diese Mauer weg ist, erst dann können wir die Mauern zwischen uns überwinden. Anders ist das nicht möglich. Wir werden nie miteinander klarkommen, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt. Und das hat der Herr Jesus getan. Von der Trennung hat er uns zur Versöhnung gebracht. Wie es hier steht: Er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Es spielt jetzt keine Rolle, ob es Juden, Griechen, Deutsche, Bayern, Franken, Mongolen oder irgendwelche Menschen aus Afrika sind. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Es spielt keine Rolle mehr. In Christus sind wir eins. Die, die getrennt waren, sind versöhnt. Nur durch den Herrn Jesus sind wir, wie es in Vers 16 steht, versöhnt mit Gott, miteinander und das durch das Kreuz. Es war die einzige Möglichkeit. Und jetzt sind wir nicht mehr Fremdlinge, wie es in Vers 19 steht, nicht mehr ohne Bürgerrecht, nicht nur Gäste, wir sind Mitbürger der Heiligen, wir sind Gottes Hausgenossen, wir sind Gottes Kinder. Ist das nicht gewaltig? Das haben wir durch Jesus Christus. Und wenn du nun morgen wieder in deinen Alltag gehst und gefragt wirst, was gibt dir der Glaube an Jesus Christus, dann kannst du dich auf das Wort beziehen und sagen: Der Glaube an Jesus Christus gibt mir vom Tod das Leben, von der Sklaverei die Freiheit, aus dem Grab kommen wir auf den Thron und von der Trennung zur Versöhnung. Und das alles nur durch Christus, nur durch ihn allein, Er ist derjenige, der diesen ganzen Bau zusammenfügt zu einem heiligen Tempel, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Was ist diese Grundlage? Und ich habe mich gefreut, diesen Vers bei euch hier zu sehen, dass er immer noch dort bei euch hängt. 1. Korinther 3,11: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Er ist unser Fundament, er ist unser Grund. Und ich wünsche euch, liebe Geschwister hier, haltet fest am Herrn Jesus, schaut auf ihn, schaut nicht auf all die Probleme um uns, nicht auf Menschen, schaut auf den Herrn Jesus, verkündigt, was er in eurem Leben getan hat, wie er euch verändert hat. Und der Herr segne euch in eurem Alltag, in euren Diensten, auf der Arbeit, zu Hause, wo auch immer ihr seid. Und ja, lasst mich zum Abschluss noch beten und lasst uns zur Ehre Gottes dazu aufstehen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich, den allmächtigen, allweisen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, so nennen dürfen. Wir danken dir, der du unser Schöpfer bist, dass du aus Liebe, aus Gnade, aus Barmherzigkeit deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Du hast ihn gesandt, weil es keine andere Möglichkeit gab für uns Menschen, dass wir gerettet würden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, wegen jedem von uns. Und wir danken dir, dass du einzelnen Menschen nachgehst, dass du sie suchst und dass du sie zur Erkenntnis der Wahrheit führst. Wir danken dir, dass wir noch vielfach offene Türen haben, auch hier in unserem Land, in Deutschland, aber auch im Osten. Und wir danken dir, dass dein Wort trotz all der Gesetze nicht gekettet werden kann, dass es alle Mauern durchbricht und dass Menschen gerettet werden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch hier in Traunreuth diese Gemeinde gegründet hast, dass hier vor vielen Jahren Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich danke dir, dass sie ein Licht sind in der Umgebung hier, dass wieder neue Gemeinden ausgehend von hier gegründet werden konnten. Und ich bitte dich, dass du die Geschwister segnest, dass du ihnen Kraft gibst, standhaft zu sein und überall dort, wo sie sind, ein helles Licht zu sein in dieser Finsternis. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Tag, dass wir diesen Gottesdienst miteinander haben durften. Und wir loben und preisen deinen heiligen Namen, denn du allein bist es wert, Herr Jesus Christus. Amen.